Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung und Begrüßung. Es ist immer mal schön, wenn man wieder seine eigene Biografie vor Augen gehalten bekommt. Soweit ich das beurteilen kann, hat alles gestimmt. Und es ist schön, dass wir heute Mittag Zeit haben. Also diese Kaffeerunde, die sich dann anschließt, die werden Sie sich jetzt mit aufmerksamen Zuhören so richtig verdienen müssen, ne? Und ich hoffe, dass ich es Ihnen dabei nicht lange mache, sondern dass wir das auch mit einem inneren geistlichen Gewinn tun. Sie haben eben so ein bisschen aufgezählt, was meine momentanen Verantwortungen sind. Mir graust es da immer ein bisschen davor. Das klingt dann immer so unglaublich wichtig. Nehmen Sie doch diese Aufgaben, die ich im Moment wahrnehmen darf, als Signal dafür, dass Gott mir ins Herz gelegt hat, Brücken zu bauen. Ich weiß nicht, was Ihr Auftrag ist. Ich weiß nicht, was Gott Ihnen aufs Herz gelegt hat. Mir hat er aufs Herz gelegt, immer und immer wieder Brücken zu bauen. Ich glaube einfach, dass das jetzt nichts Katholisches ist, ne? Pontifex Maximus, ja? Sondern dass das etwas zutiefst Christliches ist. Dass wir immer wieder über die Grenzen unserer eigenen Glaubenswahrheiten und Gewissheiten hinaus den Weg zu den Menschen suchen, die mit uns gemeinsam mit diesem Herrn unterwegs sind. Das ist der einzige Grund, warum ich vor über 4 Jahren mich auf das Amt des Allianzvorsitzenden eingelassen habe. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig und auch kein Ehrenamt, obwohl es ein Ehrenamt ist. Aber ein Amt mit viel Herausforderungen. Wichtig war mir dabei, wir können doch nicht immer sagen, dass der Leib Christi an einem Ort auch sichtbar werden muss und dann, wenn es darum geht, wer Verantwortung dafür übernimmt, sagen, lass das mal die anderen machen. Ne? Und ich habe auch schon in Pirmasens in meinem Pfarramt in der Gemeinde intensiv mitgearbeitet, damals in der Allianz, und habe gemerkt, Allianzarbeit ist oft das 5. Rad am Wagen. Wenn man alles selbst in der eigenen Gemeinde gut gemacht hat und dann noch Zeit bleibt, dann macht man noch ein bisschen Allianz. Und ich wollte einfach mal ein Signal dafür setzen, dass das nichts Nebensächliches ist. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir die Gemeinschaft von Christen mehr brauchen denn je. Wenn jeder nur seinen eigenen Tellerrand zieht, nur das, was wir in unserer jeweils eigenen Gemeinde oder Gemeinschaft machen, und da sind Sie hier in Denkendorf ja reich gesegnet, ne? Wenn wir nicht auch darüber hinaus unterwegs sind, dann versäumen wir Chancen und Gelegenheiten, die sich in der heutigen Situation unserer Gesellschaft einfach ergeben. Da bin ich fest überzeugt davon. Und aus dem Grund habe ich mich von ganzem Herzen für dieses Amt in der Allianz bereit erklärt. Und auch aus demselben Grund mache ich jetzt das, was ich tue im Rat der EKD. Das ist schlicht und ergreifend im Laufe der Jahre mir so zugewachsen an Vertrauen, auch von Seiten der evangelischen Kirche. Sie dürfen nie vergessen, ich bin Pfarrer der evangelischen Kirche. Kirche ist für mich nichts Fremdes, nichts, wo ich irgendwie einen Anmarschweg bräuchte, sondern meine Biografie fängt damit an, dass mein 3 Minuten älterer Zwillingsbruder Matthias und ich sowohl auf den Kirchenbänken der Lutherkirchengemeinde als auch in der Stadtmission in Pirmasens von Reihe zu Reihe durchgereicht wurden. Man kann den Pietisten und Gnadauer Michael nicht ohne den Kirchenmann Michael haben und den Kirchenmann nicht ohne den Pietisten. In meinem Leben gehört das untrennbar zusammen. Und das versuche ich einfach auch in den Aufgaben, die ich jetzt übernehmen darf, zu leben. Warum sage ich Ihnen das so ausführlich? Erstens, damit Sie es wissen und zweitens, weil es zu unserem Thema passt. Heute ist Ewigkeitssonntag und wer an diesem Sonntag zum Beispiel so vollmundig, wie Sie, Bruder Hemminger, das eben getan haben, davon spricht, dass wir nicht Totensonntag, sondern Ewigkeitssonntag feiern, der tut ja etwas, was über die normale Perspektive unserer Zeit weit hinausgeht. Sie bauen eine Brücke damit in eine andere Welt, in eine andere Wirklichkeit. Und die spannende Frage ist immer, wenn wir diese Brücken bauen, wer ist denn noch bereit, mit uns über diese Brücken zu gehen? Nicht wahr? Wir können natürlich sehr gerne in unseren eigenen Kreisen diese Gewissheit um Auferstehung und Ewigkeit wachhalten. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, merken wir, dass die Bereitschaft, diesen Gedanken mitzugehen oder über diese Brücke zu gehen, in unserer heutigen Zeit permanent abnimmt. Es sind immer weniger, die diese Brücke noch benutzen. In den Jahren, in denen ich als Pfarrer arbeiten durfte, habe ich um die 1000 Beerdigungen gehabt. Und ich stand an keinem einzigen Grab, ohne nicht an diesem Grab auszurufen, Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Als Jesus das damals gesagt hat, hat er die Frage angefügt, glaubst du das? Und die spannende Frage ist heute auch, glaubst du das? Und wenn Sie das glauben, wer glaubt das doch, wer glaubt das denn noch mit uns? Und wie können wir das mit Menschen so teilen, dass es Teil ihrer Lebenshoffnung und ihrer Lebenswirklichkeit wird? Ich sehe jetzt niemanden in diesem Raum, der von seiner Kleidung zu verstehen gibt, dass er gerade in Trauer ist. Ist ja auch was sich geändert hat, ne? Als meine Großmutter gestorben ist, ist meine Mutter noch 3 Monate lang in Schwarz gegangen. Das war schon damals sehr außergewöhnlich. Wenn ich noch weiter zurückschaue zur Zeit, als ich viel mit meinem Bruder zusammen bei meiner Großmutter war, dann hat man allein an der Kleidung erkannt, dass Menschen trauern. Irgendwann wurde das Leuten zu blöd, weil es ein Gesetz war, weil man gar keine Lust hatte, immer nur schwarz anzuziehen, weil es einfach nur noch äußerlich war. Die Dinge höhlen sich manchmal von innen aus, aber eigentlich war es irgendwie auch schön. Weil Menschen haben signalisiert schon von Äußerlichkeiten, ich bin in einer besonderen Situation. Dass es ein Zwang war, war schlecht. Dass man signalisieren konnte durch Kleidung, dass in meinem Leben ein großer Verlust Platz genommen hat, dass ich auf der Suche bin, wie mein Leben sich neu findet und orientiert, das ist etwas sehr Kostbares. Also ich kann das heute bei Ihnen nicht ablesen, aber das heißt nicht, dass Sie nicht trauern. Das heißt nicht, dass Sie jetzt gerade, wenn ich das sage, nicht an Menschen denken, die Sie in Ihrem Lebensweg begleitet haben, die Ihnen nahe sind und die im vergangenen Jahr oder auch in den Jahren davor Ihren irdischen Lebensweg beendet haben. Und dann wird die Frage sehr virulent, ob wir denn diese Brücke haben, über die wir gehen können und über die wir gemeinsam gehen und über die wir Menschen einladen, mit uns gemeinsam unterwegs zu sein. Und so verstehe ich diesen Nachmittag. Ich möchte mit Ihnen diesen Brückenweg gehen. Diesen Brückenweg von dem, der das Leben ist, hin in die Wirklichkeit unseres Lebens, in Tod und Sterben und die Frage, was macht das mit uns und wie können wir in dieser heutigen Zeit diese Wirklichkeit des Glaubens so leben, so bezeugen und so weitergeben, dass sie für andere Menschen ansteckend ist. Und ich lese Ihnen dazu aus dem Philipperbrief, dem 1. Kapitel, einige Verse 19 bis 24. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi, was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Herr, wir bitten dich, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Ein Wort für unser Herz, Herr. Amen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Darf man das heute eigentlich noch so sagen? Wie klingt das denn heute im Blick auf Paris? Wenn irgendwelche religiösen Fanatiker ausrufen, dass irgendein Gott ihr Leben ist und Sterben ihr Gewinn. Komisch, wie Worte, die man in Generationen lang einfach so aussprechen konnte, auf einmal schon in der Vorbereitung bei mir eine vollkommen andere Assoziation ausgelöst haben. Sterben ist mein Gewinn, ist das nicht vollkommen out und vorbei und von vorgestern oder ganz aktuell etwas, was anrüchig klingt? Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns diese Frage stellen und dass wir von vornherein eines festhalten, was Paulus hier sagt, hat mit den Mord- und Ewigkeitsfantasien fehlgeleiteter islamischer Extremisten aber auch wirklich überhaupt nichts zu tun. Denn für den lieben Paulus war nicht das Sterben anderer Gewinn, sondern sein eigenes Sterben in der Nachfolge dessen, der für ihn gestorben ist. Das ist ein großer Unterschied. Wer sich heute das Leben nimmt und andere mitreißen will, tut das ja, weil in dem Akt des Mordens anderer die Verheißung für ein Leben im sogenannten Paradies steht. Das ist etwas ganz anderes als das, was Paulus hier sagt. Und deshalb, ja, man kann das heute sagen. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Aber was es bedeutet, was wirklich damit gesagt ist, müssen wir uns neu erschließen. Und das will ich an diesem Nachmittag in 4 Schritten mit Ihnen tun. Und ich denke, dass Sie diese 4 Schritte auch gerne mit mir gehen werden. Der erste Schritt ist das Fundament oder die Fundierung. Sterben ist mein Gewinn, kann Paulus nur sagen aufgrund des Vorsatzes. Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn, macht keinen Sinn ohne den ersten Satz. Christus ist mein Leben. Und auch da haben Sie eben in der Anleitung gesagt, na, der erste Satz kann jeder von uns unterschreiben. Ach ja? Ist das so? Also wird das gedeckt durch den Alltag unseres Lebens, dass Christus mein Leben ist? Oder ist Ihr Leben genauso wie meins nicht oft von ganz, ganz vielem anderen bestimmt, was auch gut ist? Mein Leben ist oftmals nicht Christus, sondern Sorge um Termine und Orte und um Menschen. Ich glaube, wir merken schon, dieser Satz, Christus ist mein Leben, ist nicht einfach so eine Alltagsbeschreibung der Existenz von Christen, sondern er sichert ab, worauf letztlich unser Leben beruhen soll. Das letzte Fundament, wenn alles andere nicht mehr gilt, dieser eine Satz soll noch bleiben. Christus ist mein Leben. Das ist mein Fundament, auf dem ich stehe. Und wie kann ich das sagen? Wie kann ich sagen, dass Christus mein Leben ist? Ich glaube, dass wir den Apostel Paulus da mit seinen eigenen Worten verstehen müssen. Diese Philipperstelle, die heute zugrunde liegt, macht nur Sinn, wenn wir zum Beispiel diese sehr schöne Stelle aus dem Galaterbrief mitbedenken. Galater 2, Vers 20. Da hat Apostel Paulus gesagt, nun lebe ich, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben. Also wenn Sie nochmal genau hinhören, Paulus sagt, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Warum? Weil ich glaube an den, der sich für mich hingegeben hat. Wie wird Christus zu meinem Leben? Wie kann ich sagen, dass Christus mein Leben ist? Indem ich glaube an zweierlei, laut Paulus, dass ich geliebt bin, und dass Christus sich für mich hingegeben hat. Das ist der einzige Weg, wie Christus dein Leben wird. Nicht indem wir uns massiv anstrengen, nicht indem wir die Ellenbogen hochärmeln und mal richtig was für Gott tun, sondern Christus wird dein und mein Leben, indem wir vertrauensvoll annehmen, was das Evangelium uns anbietet. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Es ist immer gefährlich, wenn man eigene Familienbeispiele bringt, vor allem bei den eigenen Kindern. die jetzt auch schon 22 und 20 sind. Meistens werden Kassetten aufgenommen. Vor kurzem ist mein Sohn von irgendeiner Stelle auf eine Kassette hingewiesen worden, wo er in meiner Predigt ein negatives Beispiel war. Und er hat mir sofort gesagt, Papa, wenn du das nochmal machst, ja, ich sag's dir, lass mich aus deinen Predigten raus. Aber das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Gerade vorgestern hat meine Tochter, die in Heidelberg Kinderkrankenschwester lernt, mir auf WhatsApp so eine kurze Nachricht nicht geschrieben, sondern gesprochen. Und im Grunde hat sie 45 Sekunden lang sich einfach von Herzen darüber gefreut, dass sie geliebt ist. Sie hat einfach einen tollen Tag gehabt. Sie hat viele Menschen getroffen, die ihr das Gefühl gegeben haben, sie stehen zu ihr, sie ist nicht alleine. Und dann spricht sie mir einfach 45 Sekunden auf Band, Papa, ich will dir nur mal sagen, weißt du was, ich bin geliebt, das ist so toll, ich freue mich da total drüber. Ja? Familie und Freunde, Mensch, freuen Sie sich eigentlich noch darüber? Ich weiß, an Sonntagmittag, 14.30 Uhr, ist das schwierig mit der Freude, ne? Aber bei einigen kommt es jetzt gerade so an, hey, sie sind geliebt, ja? Ich habe Ihnen das eben so gesagt, dass der Grund des Satzes, Christus ist mein Leben, darin liebt, dass du geliebt bist. Kannst du das noch glauben, so dass es in die Wirklichkeit deines Lebens hineinreicht? Nicht nur als theologischer Satz, den sie alle schon auswendig können, sondern hat das eine Bedeutung für ihr Leben? Darum geht es. Paulus kann sagen, ja, ich bin geliebt und Christus hat sich für mich hingegeben. Wenn ich der einzige Mensch auf dieser Welt wäre, Christus hätte sein Leben für mich gelassen. Was eine Liebe! Und weil Paulus das für sich annimmt, fängt dieser Christus an, in ihm zu leben. Ich will noch einen anderen Grund sagen, warum ich dieses Bibelzitat mit »Nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir« gar nicht so gut finde. Das widerspricht dem modernen Individualismus. Also nun lebe nicht ich, sondern Christus in mir, das klingt so. Und das hat man früher ja manchmal auch als Bild gebraucht, so als sei mein Leben nur der Handschuh, die Hülle, in die dann Jesus hineinkommt. Das müssen Sie mal modernen Menschen des 20. oder 21. Jahrhunderts erklären, dass das erstrebenswert ist. Nur die Hülle zu sein. Halte ich für ein banal schlechtes Bild. Ja? Es geht nicht darum, dass in dem Moment, wo Christus in mir lebt, meine Individualität, meine Identität dafür beiseite geschoben wird. Sondern das besondere Geschenk des Glaubens ist, dass in dem, wo Christus in mir lebt, meine Individualität und Identität, so wie der Schöpfer es gemeint hat, überhaupt erst zur Entfaltung kommt. Ich fange erst an zu leben, wenn Christus in mir lebt, weil mein Leben so gelebt wird, wie er sich Leben gemeint und gedacht hat, für dich und für mich. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir Menschen heute erklären, mit Gott leben und Gott die Führung des Lebens überlassen, heißt nicht, dass das öde und langweilig wird und furchtbar traurig und zum Lachen gehen die auch alle in den Keller. Sondern mit Christus leben heißt, dass etwas entsteht, was Gott, der Schöpfer des Lebens, sich für jeden Menschen von Anfang an gedacht hat. Und deshalb ist das Fundament unseres heutigen biblischen Wortes diese tiefe Gewissheit, Christus ist mein Leben, weil ich an ihn glaube, weil ich mich ihm anvertraut habe, weil seine Liebe mich hält und trägt. Das ist eine tiefe Zuversicht, eine tiefe Geborgenheit. Und wissen Sie, woran man das in diesem biblischen Text am meisten erkennen kann? Der Philipperbrief ist ein Brief, den der Apostel Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. Und es ist zugleich der Brief von allen seinen Briefen, in dem am meisten von der Freude die Rede ist. Das passt zusammen. Es passt zusammen, in leidvollen Umständen zu sein und zugleich sich freuen zu können. Wenn ich weiß, dass der, der mich liebt und für mich sich hingegeben hat, mit mir in dieser Situation ist und sie mit mir aushält. Und deshalb ist das ein großes Geschenk, wenn wir dieses Fundament für unser Leben haben. Ich bin geliebt, ich bin angenommen, Christus lebt in mir. Das erste, das Fundament, Christus ist mein Leben. Das zweite, die Bewahrung im Leid. Sterben ist mein Gewinn. Dieser Satz kann sehr heroisch klingen. Aus Sterben ist mein Gewinn können wir sehr leicht irgend so einen Hochglanzsatz machen. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es das bei Paulus nicht. Wenn ich das richtig verstehe, ist es aufgrund seiner Leitsituation im Krankenhaus, im Gefängnis ein Bekenntnis dafür, dass er die Dimension des Lebens, die Gott ihm verheißen hat, stärker und höher einschätzt als die Dimension des Lebens, die er hier auf dieser Erde hat. Aber es hat nichts Heroisches. Und ich weiß nicht, wie viel Leid Sie in Ihrem Leben haben. Ich habe nicht gesagt, ich weiß nicht, ob Sie Leid in Ihrem Leben haben. Weil ich ganz genau weiß, dass Sie alle Leid in Ihrem Leben haben. Ganz unterschiedlich verteilt. Es gibt Menschen, da hat man von außen immer den Eindruck, sie surfen so dahin auf der Sonnenseite der Existenz. Da gibt es die anderen, wo man wirklich den Eindruck hat, was auch immer passiert. Also Sie wissen ja, dass der Schiedsrichter die rote Karte hier hinten drin stecken hat. Ne? Deshalb nennt man diese Karte auch etwas unschön die Arschkarte. Ne? Ja? Weil wenn Sie wissen genau, wenn diese Karte gezogen wird, werden Sie des Platzes verwiesen. Das muss man nur ab und zu mal erklären, dann ist es nicht mehr so böse. Ja? Die Arschkarte ziehen heißt des Spiels verwiesen werden. Da kommt das her. Und es gibt Menschen, bei denen man den Eindruck hat, bei allen Gelegenheiten, die sich im Leben bietet, der Schiedsrichter der Welt zieht diese Karte hinten raus. Und damit müssen Menschen auch erstmal umgehen. Dass es eben ungleich verteilt ist. Und dass es überhaupt keinen Sinn macht, Menschen, die leiden, damit zu trösten, dass andere ja auch leiden. Denn nur mein eigenes Leid ist mir so nahe, dass ich es wirklich empfinde und fühle und Leid von naheliegenden Menschen. Als in der letzten Woche viele auf Facebook angefangen haben, nach dem schlimmen Attentat in Paris ihre Profilbilder mit der französischen Flagge zu hinterlegen, gab es nach 2, 3, 4 Tagen die ersten, die gefragt haben, warum habt ihr eigentlich eure Flaggen oder eure Profilbilder nicht zerlegt bei diesem schlimmen Flugzeugunglück, das wahrscheinlich ein Attentat gewesen ist, das von Russland unterwegs gewesen ist. Warum nicht nach dem furchtbaren Unglück und Attentat im Sudan? Warum bei all den anderen schlimmen Attentaten nicht? Ja? Paris ist uns näher. Nicht wahr? Paris ist uns näher. Das Leid spüren wir mehr als das Leid auf einem anderen Erdball. Wenn wir manches andere hören, sind wir, wenn wir feinfühlig sind, entsetzt. Aber Paris ist uns näher. Und da merken wir können nicht alles Leid gleich empfinden. Aber wir wissen, diese Aussage, Christus ist mein Leben, die will und die muss sich bewähren im Leid. Und das hat nichts Heroisches. Das ist auch nichts, auf das man sich vorbereiten kann. Sondern das ist etwas, was Gott uns schenken kann, wenn wir in dieser Erfahrung des Leides sind. Und ich will Ihnen mal die Beispiele nennen, in denen das in meinen Augen so deutlich wird. Ich bin so dankbar für die Lieder, die Paul Gerhardt geschrieben hat. Ja? Warum sollt ich mich grämen? Habe ich denn Christus noch? Wer will mir den nehmen? Viele von Ihnen wissen, dass er das im tiefsten Leid geschrieben hat. Kinder. Er stand am Grab mehrerer seiner Kinder. Ich weiß nicht, ob ich das schreiben wollte. Warum sollte ich mich grämen? Habe ich denn Christus noch? Klingt das nicht auch herzlos? Verstehen Sie, das ist kein Satz, den man unter das Mikroskop der theoretischen Betrachtung legen kann und dann sagen kann, ob er gut oder schlecht ist. Da erfährt einer tiefstes Leid. Und in diesem Leid wird ihm klar, dass das Fundament seines Lebens ihn dazu bringt, dass er im Letzten, so würde ich gern dazu dichten, sich nicht grämen muss. Das hat man aber nicht vorher. Das kann man nicht auf Probe mal aushalten. Da kann man nie darum bitten, dass Gott einem das schenkt, wenn es soweit ist. Oder ich denke an dieses für mich bis heute nicht zu singende Gedicht Dietrich Bonhoeffers, die dritte Strophe von Guten Mächten wunderbar geborgen. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Kann man das einfach so sprechen? Kann man das wirklich? Aber Dietrich Bonhoeffer hat damals Worte für etwas gefunden, was Gottes Geist ihm in dieser Situation geschenkt hat. Und deshalb haben diese Worte eine tiefe Prägekraft seit vielen, vielen Jahren für Menschen. Kann sein, Gott reicht uns den schweren Kelch, den bittern, gefüllt bis zum höchsten Rand. Aber dann kann Gott uns auch schenken, dass wir ihn dankbar nehmen aus seiner Hand. Ihr lieben Geschwister, das Fundament, dass Christus mein Leben ist und Sterben mein Gewinn, bewahrt sich im Leid, aber es bewahrt sich im Leid dann, wenn ich in dieser Situation auf Gott vertrauen kann. Am Anfang habe ich überlegt, ob dieser zweite Punkt heißen sollte Bewährung im Leid. Aber Bewährung im Leid hätte die Last auf Sie gelegt. Nicht wahr, dieser Glaubenssatz, Christus ist mein Leben, der muss ich jetzt im Leid bewähren. Ich muss jetzt durchhalten. Ich muss jetzt dankbar sein für das Leid. Ich muss jetzt das ohne Zittern aus Gottes Hand nehmen. Ich muss mich bewähren. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, an den tiefsten Stellen unseres Lebens an einen Herrn zu glauben, der sagt, so, jetzt zeig mal, was du bei mir gelernt hast. Sondern an den tiefsten Stellen des Lebens ist Gott der, der mir dient, der mich hält. Bewährung, ihr Lieben, kommt von Bewahrung. Weil Gott mich bewahrt, kann ich mich bewähren. Und nicht umgekehrt. Weil Gott mich bewahrt, kann ich mich bewähren. Und wenn Sie gerade im Leid sind und wenn Ihnen Dinge furchtbar schwerfallen in Ihrem Leben, dann vergessen Sie das nicht. Sie bewähren sich dadurch, dass Gott Sie bewahrt und Sie einfach Kind Ihres Vaters bleiben. Es hat immer was Voyeuristisches, wenn man über eigene Leiterfahrungen spricht. Ich will einfach es mal so sagen. Es gab Zeiten in meinem Leben, es gab Zeiten in unserem Leben, da haben meine Frau und ich uns miteinander in die Augen geschaut und im Blick auf eine bestimmte Situation in unserem Leben gesagt, auch wenn wir kein Licht am Ende des Tunnels sehen, heißt das noch nicht, dass wir im Tunnel noch auf derselben Stelle stehen. Und das möchte ich Ihnen einfach sagen, vielleicht kann es einer von Ihnen gerade jetzt brauchen. Auch wenn Sie noch kein Licht sehen, auch wenn Sie nicht wissen, wo das Ganze hinführt, wenn Sie sehnlichst warten auf den ersten Lichtstrahl, selbst wenn Sie noch kein Licht sehen, heißt das nicht, dass Sie im Tunnel noch auf derselben Stelle stehen. Vielleicht sind Sie dem Licht näher, weil Gott Sie bewahrt. Und weil Gott Sie bewahrt, dürfen wir uns auch bewähren mit seiner Hilfe. Fundierung und Bewahrung, das dritte ist die Erfahrung im Alltag. Das dritte ist die Erfahrung im Alltag. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich dieses biblische Wort in den Kontext des Neuen Testamentes hineinstelle, dann lande ich ganz schnell bei Johannes und dort beim 15. Kapitel. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, bewahrt werden hat damit zu tun, dass ich in Verbindung mit ihm bleibe. dass ich mich wirklich von ihm halten lasse, jeden Tag neu. Und dieses Halten funktioniert nur dann, wenn ich in meinem Alltagsleben, da wo ich nicht im tiefsten Leid bin, sozusagen probeweise, wobei probeweise falsch ist, lieber alltäglich diese Erfahrung mache, dass ich selbst sterbe und Christus in mir leben lasse. Wenn ich sage, dass ich selbst sterbe, dann meine ich damit, dass das in mir stirbt, was sein will wie Gott. Und dass das in mir leben soll, was sagt, Gott, du bist mein Schöpfer, du bist mein Heiland, mein Erlöser, du liebst mich, du hast dich für mich hingegeben, ich will heute leben mit dir. Ich glaube, dass der Satz, Sterben ist mein Gewinn, sich nicht wirklich sprechen lässt, wenn wir das Sterben mit Christus nicht im Alltag leben. Ihm das Regiment unseres Lebens zu überlassen. Deshalb ist das eine Erfahrung, die in unser Alltagsleben hineingehört. Und ich finde, dass die Heilige Schrift voll ist von Beispielen, wie das ist, wenn wir es tun oder wenn wir es nicht tun. Nicht wahr? Da ist Abraham, der Vater vieler Völker, ohne Kinder. Was ein Witz, ja? Wenn Sie sich damals vorstellen, Abraham ging am Freitagabend noch auf den Shoppen an seinen Stammtisch, ja, und alle sagten, da kommt der Abraham, der keine Kinder hat, aber so heißt. In einem Alter, wo längst klar war, dass das mit den Kindern auch nichts mehr wird, sagt Gott ihm, du wirst einen Sohn gebären. Dann gehen 10 Jahre rum und dem Abraham wird es zu lange. Und vor allem, das darf man jetzt nicht unterschätzen, ihr lieben Frauen, also nehmt das jetzt nicht so ernst, ja, also seiner Frau wird es zu lange, ne? Die ist noch ein bisschen ungeduldiger. Und sie sagt, Abraham, vielleicht hat Gott ja gemeint, wir sollten das irgendwie selbst so auf unsere Weise regeln mit dem Kind. Und so wird Ismael geboren. Da hat jemand verständlicherweise, ich sage das nicht hochnäsig, ich glaube, ich hätte gar nicht so lange gewartet wie Abraham, versucht, den Willen Gottes selbst zu machen. Und es geht richtig schief. Oder denken Sie an Mose. Gerade die ersten Seiten der Bibel sind voll von Geschichten, wo wir lernen können, wie das ist, wenn wir bereit sind, Gott die Führung zu überlassen, anstatt zu sagen, ich mache das jetzt mal selber. Nehmen Sie Mose. Mose, wundersam bewahrt, vor dem Tod gerettet, als alle Kleinsäuglinge getötet wurden, aufgewachsen am Hof des Pharao. Mose lernt 40 Jahre lang lernt Mose, jemand zu sein. Wenn er Mose kam, haben sich alle verbeugt. Er muss nur mit den Fingern schnippen, es passiert. Und irgendwann lernt der Mose, dass er ja nur ein Findelkind ist. Dass er eigentlich zu diesen Sklaven dazugehört. Und mit 40 Jahren sagt er sich, so kann das nicht sein, ich muss daran etwas ändern. Und es endet in Mord und Totschlag. Mose flieht in die Wüste und bleibt dort 40 Jahre. Und als Mose 80 ist, im zarten Alter von 80 Jahren, da begegnet ihm Gott im brennenden Dornbusch und sagt, du Mose, ich müsste da jemanden zum Pharao senden. Und Mose sagt, wer bin ich, dass du mich senden sollst? Versteht ihr, was da passiert ist in den 40 Jahren? Nicht ich bin wer, sondern wer bin ich? Und jetzt ist Mose in dem Alter und in dem Erfahrungsstand, in dem Gott ihn gebrauchen kann. Und ich finde schon, das große Wort von Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, das gehört heruntergebrochen in die Alltagswirklichkeit jedes Tages. Und dann heißt es auch für uns, sterben mit dem eigenen Willen, sterben mit dem Tunwollen an Gottes Stelle, sterben mit dem auf die eigene Kraft vertrauen, sterben mit dem, ich weiß schon, wie es wird, ich weiß, wie es war und ich weiß, wie es sein muss. Sterben und wirklich auf Gott hören. Deshalb sind in der Heiligen Schrift die Menschen, die Gott erwählt, immer die Menschen, die kein Mensch im Blick hatte, die überhaupt nicht im Plan waren. David wird König und als klar wird, dass einer der Söhne Isais diese Aufgabe übernehmen soll, da lässt Isai alle Söhne vor Samuel erscheinen. Alle stehen sie da. Aber einen, den Kleinsten, der kann es auf gar keinen Fall sein, den hat er weggelassen. Und den erwählt Gott. Und was ich ja ganz besonders dramatisch finde, dass wir uns an der Stelle so haben beklauen lassen, wir Evangelischen, wir haben uns ja wirklich Maria nehmen lassen. Es gibt ja kaum anständige Marienpredigten im Evangelischen, was sehr schade ist. Weil überlegt euch das mal. Gott will Mensch werden. Und er legt sich selbst in das Herz, in den Leib eines Teenagers aus unbekanntem Hause, weil Gott das Herz sieht. Ja? Das finde ich so toll, wenn wir das an der Stelle, ja genau, das passt doch jetzt genau, oder? Maria und die Kinder kommen. Hey, das habt ihr gut gemacht. Hervorragend, das ist Choreografie des Himmels. Ich sage euch, wenn ihr wieder kommen könnt. Aber verstehen Sie das an der Stelle? Ja? Das ist wirklich, wirklich ein Geschenk, wenn wir sehen, dass Gott da ganz anders tickt. Gott sieht das Herz an. Und Gott sagt, wenn ich auf dieser Erde Mensch werde, kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als in Maria Mensch zu werden. Schade, dass wir das so runtergespielt haben. Ja, Maria ist was ganz Besonderes, auch in der Heiligen Schrift. Nämlich ein Gefäß, ein offenes Herz für die Liebe Gottes. Maria ist ein Bild dafür, wie wir Menschen sein dürfen vor Gott und wie Gott uns gebrauchen will. Und das geht nicht ohne, dass wir in unserem Leben uns immer wieder klar machen, Gott sieht das Herz an. Und Gott gebraucht uns, wenn wir das Herz aus seiner Fülle und mit seiner Fülle füllen lassen. Deshalb heißt es in Johannes 15, niemand kann Frucht bringen, er bleibe denn am Weinstock. Niemand kann Frucht bringen, er bleibe denn in Verbindung mit dem lebendigen Gott. Niemand kann Frucht bringen, wenn er nicht tagtäglich neu stirbt und Gott leben lässt. Schauen Sie, und aus dem Grund ist es auch gar nicht schlimm, dass ich momentan menschlich betrachtet so viel Macht habe. Gnadauer Präses und Allianzvorsitzender und jetzt noch im Rat der EKT. Weil in meinem Leben kommt es wie in Ihrem Leben nicht darauf an, was wir von außen machen können, sondern was Gott von innen durch uns tut. Es kommt nicht darauf an, wie viele Ämter wir haben, sondern ob unsere Ämter Dienste sind. Ob Gott, der dienen will, durch uns dienen kann. Und da habe ich nun mal das große Geschenk eines wunderbaren Nachnamens, ja, für den ich im Laufe meines jugendlichen Lebens sehr viel Leid erleiden musste. Ne? Bei allen Gelegenheiten hieß es immer, lass das mal den Diener machen. Aber heute bin ich sehr dankbar dafür. Es gibt im Reich Gottes keine Ämter, die nicht Dienste sind, die nicht dazu da sind, dass wir dienen. Und die nicht dazu da sind, dass Gott durch uns leben kann. Alles andere hat keine Bedeutung. An alles andere wird Gott sich nicht erinnern. Es wird nicht stehen im Buch des Lebens. Deshalb bitte ich euch mit euren Aufgaben, mit euren Ämtern, lasst uns miteinander an Christus bleiben, indem wir Tag für Tag da sterben, wo wir es auf unsere Wege, auf unsere Weise ohne ihn tun wollen. Dann kann Gott uns gebrauchen. Dann machen wir in dieser Welt und in dieser Zeit einen Unterschied. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Ich bin 3 Schritte heute Mittag mit Ihnen gegangen. Ich habe Ihnen ein Fundament gezeigt. Christus ist mein Leben. Dieses Fundament ist wichtig, damit wir verstehen, dass es ein Geschenk des Glaubens ist. Nichts, was wir tun müssen, sondern was Gott uns schenkt. Wir vertrauen seiner Liebe und seiner Hingabe für uns. Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass in Notzeiten Bewahrungszeiten sind für dieses Wort, das der Apostel Paulus gesagt hat. Bewahrungszeiten, weil Gott uns dann halten möchte. und wir uns darin bewähren dürfen. Und ich habe Ihnen als drittes versucht zu sagen, dass der Alltag Erfahrungszeit für diesen Vorgang ist. Wenn wir das nicht tagtäglich leben, wenn wir nicht tagtäglich sterben und Christus in uns leben lassen, dann gehen wir an der Kraftquelle des Glaubens vorbei. Und deshalb heißt es für jeden von uns, jetzt damit anfangen. Ganz neu, jetzt und wieder damit anfangen. Weil Gott das durch uns tun will. Und deshalb viertens und letztens, der Kaffeegenuss für Sie kommt immer näher, die Folgerung daraus. Ich habe in meiner Konfirmandenzeit manches auswendig lernen müssen. Ich habe auch meine Konfirmanden manches auswendig lernen lassen. Aber einer der schönsten Sätze, die ich gelernt habe, steht im Heidelberger Katechismus von 1563. Kann sein, dass manche von Ihnen das auch noch können. Was ist dein ewiger Trost im Leben und im Sterben? Heißt da die erste Frage. Ne? Das ist ja verfasst als Frage und Antwort, katechetischer Stil. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem Heiland Jesus Christus gehöre. Schöner kann man es nicht sagen. Darum geht es bei diesem Text heute. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem Heiland, getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Gewissheit haben. Und wenn Sie den Kontext unseres Paulustextes im Ohr haben, dann wissen Sie, was Gott uns gegeben hat, damit das Wirklichkeit wird. Ich lese Ihnen das nochmal vor. Paulus sagt, ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Und jetzt kommt's: durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Also um getröstet zu leben, um die Erfahrung zu machen, dass ich Tag für Tag sterben und Christus in mir leben lassen darf, um im Leid geborgen zu sein, hat Gott uns seinen Geist geschenkt. Deshalb heißt dieser Geist ja auch Parakletos, der Tröster und der Anwalt gleichermaßen. Er ist derjenige, der dieses Wort Gottes in deinem Leben Wirklichkeit werden lässt. Und ich finde es toll, dass Paulus in diesem biblischen Abschnitt, noch bevor er das sagt, vom Gebet der Gemeinde in Philippi spricht. Gebet hat eine große Verheißung. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich gegenseitig mit Gebet begleiten. Mich bewegt es immer wieder. Ich komme Woche für Woche an einen Ort, an dem ich vorher noch nie war, wo ich vielleicht auch nie mehr hinkomme. Und ich begegne Menschen, die ich nicht kenne. Und manchmal kommt einer dieser mir Unbekannten oder manchmal auch einer der mir Bekannten zu mir her und sagt: Lieber Bruder Diener, ich will Ihnen nur sagen, wir beten immer wieder für Sie. Das finde ich unglaublich. Und trauen Sie dem Gebet etwas zu. Trauen Sie dem etwas zu, dass Sie für Menschen beten. Dass der Geist Gottes sich mit Ihrem Gebet verbindet und dass daraus etwas wird, was Gott gebrauchen kann in Zeit und Ewigkeit. Mensch Meier, wir sind doch heute hier nicht zusammen, weil wir irgendwie nichts Besseres zu tun hätten. Sondern weil wir glauben, dass das die Wirklichkeit ist, die unsere Welt verwandelt, auf die alle mit uns zugehen. Und damit wir sagen können, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, hat Gott dir seinen Geist gegeben und die Gemeinschaft der Geschwister und wir stehen füreinander ein und wir beten uns hin zu diesem Herrn jeden Tag neu, weil wir darin wissen, dass das eine große Verheißung hat. Nicht wahr? Man hat den Pietisten immer vorgeworfen, dass sie die Menschen vertrösten würden. Aber der liebe Apostel Paulus hat damals schon die richtige Antwort darauf gegeben. Paulus sagt, ich hätte eigentlich Lust zu gehen. Aber wisst ihr was, ich bleibe noch ein bisschen. Ich kann noch was Gutes tun. Ich kann noch Frucht schaffen. Deshalb müssen Pietisten keine Trübsalsbläser sein, die die Welt ablehnen. Na, also wenn Sie in einer bestimmten Zeit bei mir in der Stadtmission in Pirmasens gefragt hätten, wo denn die Menschen am liebsten wären, hätte keiner gesagt, auf Mallorca. sondern alle im Himmel. Aber wenn man wirklich mal hätte nachgucken können, mindestens die Hälfte wäre lieber auf Mallorca gewesen. Ja, nehmen wir es doch mal ernst. Oder immer wenn die Leute bei mir in der Gemeinschaft vom baldigen Wiederkommen des Herrn Jesus geredet haben, habe ich als Teenager gedacht, Herr Jesus, aber bevor du wiederkommst, ich möchte noch heiraten und Kinder kriegen. Kannst du noch ein bisschen warten? Ja? Wir müssen doch nicht so super fromm und heilig sein, dass wir die Wirklichkeit der Welt Gottes nicht mit unserer Wirklichkeit versprechen. Die gehört dazu. Ich darf Wünsche haben, ich darf gerne leben, ich darf mich freuen an meinen Kindern, an meinen Enkeln oder daran, dass ich noch erlebe, wenn mein Enkel 18 wird oder 20 oder was weiß ich was. Man hat ja immer neue Ziele, was man noch erleben will. Wir handeln dann ja immer mit dem Herrn Jesus und sagen, aber Jesus, das noch und das noch. Ja? Ist doch schön, dass wir gerne leben. Aber auch wenn ich gern lebe, darf ich doch diese Gewissheit in mir tragen, dass mein Leben Frucht schaffen kann für diesen Gott. Indem ich anderen beistehe, indem ich bete, indem ich mit dem Weinstock verbunden bleibe und Jesus hat gesagt, dann bringe ich Frucht. Und so wie Paulus Frucht bringen musste, hat er die Ewigkeit im Blick gehabt und sich trotzdem auf das Leben hier auch fröhlich und dankbar eingelassen. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass wir diese beiden Wirklichkeiten miteinander versprechen, dass das echt ist und auch echt wirkt für Menschen und nicht so abgehoben super fromm und auch nicht so abgehoben weltfremd, sondern dass wir sagen, ja, wir leben gerne hier. Gott hat diese Welt schön gemacht, er hat sie geschaffen. Aber wir wissen, diese Welt ist nur wie eine Vorspeise. Das ist nur so wie ein kleiner Anfang. Was danach kommt, ist viel toller. Und wenn das schon so klasse ist, wow, was wird das super werden. Und bis dahin will ich ein treuer Zeuge meines Herrn sein, der durch seinen Geist und im Gebet verbunden für ihn lebt. Zwei Menschen unterhalten sich einmal darüber, wie das denn später mal wird. Und sie haben ganz verschiedene Vorstellungen, wie die Ewigkeit mal aussieht. Und schließlich haben sie sich geeinigt auf eine Version und dann sagen sie, weißt du was, wir machen was aus. Wenn einer von uns beiden stirbt, also bitte setz nur ein Beispiel, ich bin kein Spiritist, nicht, dass ich wieder irgendwelche komischen Leserbriefe kriege danach, ja. Und sagen, also wenn jetzt einer von uns stirbt, der kommt dann noch einmal wieder, ja, und dann kann der ja sagen, wie es ist. Und ein Wort reicht, wenn es genauso ist, wie wir es uns vorgestellt haben, dann muss er einfach nur sagen, vollkommen. Und wenn es vollkommen anders ist, muss er einfach nur sagen, anders. Das machen die beiden aus. Entweder vollkommen oder anders. Die Zeit vergeht, die beiden leben, irgendwann stirbt einer von beiden, der andere ist furchtbar traurig, aber denkt dran, nachts kommt er nochmal zurück, dann kriege ich endlich die Antwort auf die Frage, wie die Ewigkeit ist. Und wirklich zur vereinbarten Zeit erscheint sein Freund, nur ein Beispiel, und sagt, vollkommen anders. Wenn wir in der Ewigkeit sein werden, dann werden wir sehen, dass es so ist, wie Jesus uns versprochen hat. Und es wird vollkommen anders sein. Aber es wird vollkommen sein und es wird anders sein. Und bis dahin, lasst uns mit diesem Geist Gottes unterwegs sein, zu seiner Ehre. Lasst uns glauben, was wir glauben. Lasst uns leben, was wir glauben. Lasst uns hoffen, was wir glauben. Da hat es Auswirkungen der Welt, in der wir leben. Ich bete mit uns. Guter Gott, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir für diese lebendige Botschaft, dass du unser Leben bist und Sterben unser Gewinn, weil wir eine Heimat haben, eine tiefe Geborgenheit, aber weil aus dieser Geborgenheit Kraft strömt für das Heute und für das Jetzt. Und ich bitte dich für mich selbst, bitte dich für meine Geschwister, lass uns diese deine Wirklichkeit jeden Tag neu erfahren. Lass uns fröhlich und zuversichtlich und dankbar mit dieser Wirklichkeit in den Herausforderungen unserer heutigen Welt leben. Lass uns ein Zeichen setzen für die Macht deiner Liebe. Lass uns ein Zeichen setzen für die Hoffnung unseres Glaubens. Lass uns ein Zeichen setzen für die Ewigkeit deiner Barmherzigkeit und Liebe. Schenk, dass wir einen Unterschied machen zu deiner Ehre und gebrauche uns dazu, in deinem Namen. Hab Dank dafür. Amen.